Ich bin jetzt gerade hier, es ist irgendwie 6, es ist irgendwie 6:30 jetzt gerade. Und ja, es ist auch schon die Sonne aufgegangen. Und genau, könnt ihr gerne irgendwie was fragen, wenn ihr wollt. Oder ich erzähle mal was.
Ja, du kannst erzählen, warum du in Peru bist.
Vor allem bin ich in Peru wegen dem Besuch der Lehrer, die im April kommen, also Lehrer aus dem Ulland-Gymnasium, um die Partnerschaft sozusagen noch zu verstärken und mal einen ersten Austausch mal wieder zwischen Lehrern zu machen. Es gab früher schon Austausche zwischen Lehrern, aber das ist schon seit längerem nicht mehr. Und genau. Und dann natürlich wollte ich mal wieder Freunde besuchen und habe auch ein bisschen vor, selber mich umzuschauen im Medienbereich, was so Filmemacher hier in Peru machen. Und da habe ich auch schon einen Kontakt, zwei Kontakte. Und da werde ich auch heute noch jemand besuchen, eine Produktionsfirma, die auch Filme bei den peruanischen Filmtagen dabei hatte.
Oh, das klingt ja sehr interessant. Geht's da um Dokumentarfilme auch immer dann?
Ja, also ich habe eigentlich nur Firmen oder Gruppen, die Dokumentarfilme machen. Also es ist eine Firma, die hat eben diesen Film, der bei den peruanischen Filmtagen lief, mit dem Essen, über das peruanische Essen. Und der hat noch einen anderen Film gemacht. Also es sind immer sehr, ja, es sind peruanische Themen, die natürlich hier drehen. Und ja, mich interessiert es auch gerade mehr, so im Dokumentarbereich mal hier reinzuschauen oder auch so journalistisch. Genau, und das ist, bin mal gespannt. Ich habe die jetzt schon mal getroffen am Wochenende. Da war eine Vorführung von einer neuen Technik. Die versuchen hier eine Technik einzuführen, die heißt DCP, Digital Cinema Package. Das ist ein billigeres Verfahren und mit digitalen Projektoren. Und da muss man nicht so viel Lizenzen zahlen für die 35 mm Kopien. Also man versucht eben auch da sozusagen Filmemachern vor Ort hier aus Lima, aus Peru, die Möglichkeit zu geben, auf Festivals zu laufen und eben auch im Kino zu laufen und dass es eben nicht auf 35 mm kopiert werden muss, sondern in diesem DCP-Format gezeigt werden kann. Das gibt es, glaube ich, in Deutschland auch, so Arsenal-Kino oder vielleicht sogar auch Blaue Brücke und so, die haben das auch, glaube ich.
Das ist dann also digitales Kino eigentlich.
Genau, ja.
Ah ja, und das wird dort dann auch eingeführt und dann wird die Sache ein bisschen billiger.
Ja, die hoffen, dass es dann billiger wird und dass dann eben mehr nationale Filmemacher, die Möglichkeit, auch junge Filmemacher, die Möglichkeit haben, ihre Filme zu zeigen und sonst, also sonst würden die ja gar nicht die Möglichkeit bekommen, so.
Das heißt,
Genau.
es gibt dort noch kein Kino? Oder schon, aber
Doch,
es könnte nicht
es gibt
irgendwie.
schon, aber das sind meistens, glaube ich, sehr, ja, Menschen mit die Geld haben, die dann von internationalen Produktionsfirmen oder von Drehbuchwettbewerben irgendwie Geld bekommen haben. Also zum Beispiel die Claudia Llosa, die diesen Oscar-Film, diesen Oscar sage ich schon, ja, Oscar war er auch, aber Berliner Bären-Film gemacht hat. Die hat eben auch in Barcelona studiert, glaube ich, und dann auch einen Drehbuchpreis bekommen und so den Film erst realisieren können. Und das ist, also sonst ist es extrem schwierig, so da an die Gelder ranzukommen. Und was ich halt auch krass finde, ist, dass die ganzen Lizenzen für die, für so Dolby 5.1 oder für, ja, also alles, was mit Ton und Bildrechten vom Material her zu tun hat, das wird, muss man alles in den Vereinigten Staaten dann bezahlen. Und das Geld, was eigentlich Steuermittel sind, die gehen dann alle ins Ausland. Das finde ich auch nicht richtig. Und deswegen ist diese DCP-Technik eigentlich da auch ganz gut. Die bietet dann Möglichkeiten, dass eben auch das Geld, sag ich mal, für die Kultur innerhalb des Landes irgendwie dann auch gebraucht wird, oder?
Müssen dann bei dieser Technik gar keine Fremdlizenzen mehr erworben werden?
Also ich glaube, da muss man halt man muss dieses Package kaufen, das ist dann aber schon 15 Mal billiger. Und dann hat man da ist es Dolby, das Tonsystem ist da dabei und das muss man sich wie ein Format vorstellen. Also das ist so wie ein MPEG-Format. Und man kann dann die Filme rausrendern, glaube ich, auf dieses DCP-Format und dann kann man ja, dann kann man das im Kino vorführen. Also da gibt es dann auch einen Server. Man muss wahrscheinlich noch die Technik dazu kaufen, aber die waren schon sehr begeistert und haben wirklich auch gesagt, das wäre 15 Mal billiger, über 15 Mal billiger als so 35 mm und soll Dolby Surround 5.1 Sachen. Ja.
Ja, jetzt sind wir ja schon hier mitten in so einem Fachgespräch vertieft, aber wir wollen ja jetzt eigentlich auch mal noch so ein bisschen so persönliche Eindrücke von dir gewinnen, wie es denn gerade einfach jetzt so in Villa ist. und wie es dir dort so geht und was du so vielleicht auch noch Aktuelles berichten kannst, von wegen politische Situation und so. Was kannst du denn darüber sagen?
Ich bin am 17. oder am 18. bin ich ja angekommen und dann hier ist noch alles, so vom Wetter her sind wir noch im Sommer eigentlich. Nachts ist es kalt, aber tagsüber sehr warm. Und ja, das Leben wird hier gerade vor allem durch den Wahlkampf bestimmt von den ganzen Parteien. Das ist total spannend. Die Peruaner interessieren sich eigentlich auch dafür, informieren sich eigentlich auch, kann man schon so sagen. Ich bin mir nicht immer ganz sicher, ob alle Leute das Wahlprogramm wissen oder manchmal auch vom Fernsehen etwas beeinflusst werden. Und es gibt zum Beispiel einen Kandidat, der heißt Ollanta. Der ist schon einmal angetreten vor 4 Jahren und dem wird halt nachgesagt, dass er Nähen zu Hugo Chavez und Evo Morales hat. Und der wird regelrecht damit fertig gemacht. Aber hat eigentlich, ich habe nämlich, es gibt so einen Wahlomat, der heißt peruescoche.com.pe. Könnt ihr mal reinschauen, ist total spannend. Den Wahlomat habe ich mal gemacht und ich wäre auch so ein Ollanta-Wähler. Also der ist sehr sozial, sehr links auch. Und wird aber hier regelrecht von den Medien eigentlich fertig gemacht, dass er eben Hugo Chavez Nähen hat und dass er ein potenzieller Diktator wäre und so. Naja, also da weiß man nie immer, was die Medien, wer die Medien beeinflusst. Und dann gibt es natürlich auch noch die Präsidenten, die Ex-Präsidententochter Keiko Fujimori von dem Diktator Fujimori. Und da sagen sogar manche dann, die würden eher Keiko wählen anstatt diesen Ollanta. Und so gibt es gerade ganz viel immer wieder Nachrichten. Es gibt dann auch sehr schmutzige Nachrichten, irgendwelche Details, die eigentlich Wahlkampf nicht zu suchen haben. Das ist gerade ganz aktuell hier und da wird man auch damit voll bombardiert mit irgendwelchen Werbungen und irgendwelchen Wahlkampfsachen. Und dann ist natürlich in Villa Salvador gerade 40-jähriges Jubiläum. Also das ist insbesondere in der Schule auch ein Thema gerade, dass eben jetzt 40 Jahre Villa Salvador und 40 Jahre Feria Alegría dann gefeiert wird. Also wir haben da auch schon einige Festivitäten mitgestaltet. Ich habe einen Vortrag halten dürfen über die Sicht aus Tübingen auf Villa Salvador und was so Visionen für die Zukunft sein können. Das war etwas schwierig. Ich wollte da eigentlich auch nicht irgendwie in die Zukunft irgendwie jetzt Prognosen abgeben. Aber ich habe da ja so ein bisschen gesagt, was eigentlich so neue Wege sein könnten, auch für eine Partnerschaft und wo man weitergehen könnte, in welche Richtung.
Kannst du da noch irgendwie Beispiele nennen, so von Vorschlägen, die du da gemacht hast?
Ja, ich kann da mal kurz hier ein bisschen, muss ich kurz in mein Projekt reinschauen. Ja, also im Großen und Ganzen ging es uns darum, dass wir die Partnerschaft, also was die Partnerschaft angeht, dass wir da auf eine gewisse Zuverlässigkeit und auf eine Kontinuität setzen, dass wir eben nicht so, wie es jetzt gerade ist, irgendwie sich immer die Ansprechpartner vor Ort wechseln und man dann eigentlich gar keinen richtigen Kontakt mehr hat. Das wäre so ein Punkt. Und dann habe ich einfach mir auch überlegt, was einfach wichtig wäre, dass man noch mehr Menschen einbezieht in die Partnerschaft und dass vor allem vielleicht auch Menschen die Möglichkeit mit Kapital oder mit Möglichkeit zu Geld oder mit tollen Ideen oder Möglichkeit zu Infrastruktur, dass da noch mehr Leute mit eingebunden werden auf beiden Seiten, also Tübingen und auch in Villa Salvador und insgesamt eine Verknüpfung von allem stattfindet, dass wir ein bisschen verknüpfter, ein bisschen verbundener alles macht. Das war so meine Vision für die Zukunft von der Partnerschaft und von Villa Salvador. Da habe ich so ein bisschen, das habe ich dann Inspirationen genannt. Da habe ich einfach gesagt, was machen wir in Tübingen oder wie ist in Tübingen das System und habe da ein bisschen über die Organisation und die Verwaltung in Tübingen geredet, dass der Gemeinderat viel stärker Gewicht viel mehr Macht hat als in Villa Salvador und habe dann auch ein bisschen über, ja, oder wie Jugendliche gerade in Deutschland ticken mit Anti-Atom-Bewegung und Stuttgart 21 und ja, das ist was zum Beispiel in Peru auch noch so vielleicht mal irgendwann in der Zukunft dann kommt, dass mehr noch die Jugendlichen sich informieren und mehr auch aktivieren, partizipieren.
Und hast du da eine Resonanz auch gekriegt jetzt von den Leuten da über zu deinen Vorschlägen?
Ja, wir hatten keine offene Runde mehr oder so, aber alle fanden das sehr interessant. Ich glaube, es waren sehr viele freundschaftliche Floskeln dabei. Ich weiß nicht, wie viel da echt gemeint, wie viel da immer echt dabei ist. Ist natürlich alles, waren alles nur so Visionen, also es war alles nur Zukunftsgeplänkel, was eigentlich auch gar nicht irgendwie relevant ist. Also da das Thema war eigentlich ein bisschen, mir war es eigentlich ein bisschen unwohl, das Thema zu bereiten, weil es halt dann immer die Thematik ist, dass aus Deutschland oder aus Europa jemand kommt, der dann die Zukunft von Via Salvador voraussagen soll. Und das kann ich nicht. Und ich glaube nicht, dass es die Aufgabe ist von jemand aus Deutschland oder der Partnerschaft arbeitet. Und da war es ein bisschen schwierig von der Rückmeldung. Habe ich dann, ja, die waren schon teilweise begeistert, auch von dem System, dass es viel stärker gewichtet ist mit dem Gemeinderat. Das war schon, die meisten sagen dann eben halt, ja, wir sind halt da doch noch ein bisschen hinterher oder wir brauchen noch ein bisschen Zeit und die politische Klasse muss sich noch bilden. Also die gibt es noch nicht so lange. Eigentlich erst seit 10 Jahren kann man Politik studieren in Peru. Und also so solche Antworten, die aber irgendwie, für mich waren es weder schwarz noch weiß, das war alles ein bisschen, ja, Geplänkel und auch teilweise Floskeln, um eine Konversation voranzutreiben.
Und so weltbeherrschende Themen wie jetzt gerade diese Atompolitik und das Unglück in Japan, spielt das dort eine Rolle oder ist es dort eher so ein bisschen im Hintergrund?
Doch, das ist auch wichtig und es kommt auch hier in den Nachrichten, kommen die neuesten Meldungen über Japan. Libyen habe ich jetzt nicht so viel gehört, das ist insgesamt nicht so stark. Da hatten die auch Angst hier, dass es eben hier überschwappt auf jugendliche Bewegungen, obwohl es ja um einiges demokratischer wahrscheinlich in Peru zugeht als in Libyen. Aber so Japan und Atomkatastrophen und was auch die Auswirkungen für Peru oder für den Pazifik sein könnten, also ob dann eben verstrahlte Fische oder so eben auch das Essen oder auch hier Peru beeinflussen könnte, das ist schon ein aktuelles Thema. Aber die wenigsten wissen das auch sehr gut. Also es gibt dann eben, ich habe mit meiner Freundin geredet, die auch Peruanerin ist, und die hat das mit Libyen zum Beispiel gar nicht richtig gewusst und hat es als vierten Weltkrieg interpretiert, weil irgendwie jetzt wieder ein kleines Land attackiert wird von allen westlichen Staaten. Was natürlich, ja, ich meine, wenn man die Informationen nicht hat oder wenn man die richtigen Informationen nicht hat, dann ist es auch immer schwierig, das so richtig zu verstehen, glaube ich. Und das finde ich, ist auch noch ein großer Kritikpunkt an den Medien hier und auch am Bildungssystem. Da das eigenständige Denken funktioniert noch nicht so. Und also, dass man auch so ein Gewissen hat und eine Verantwortung übernimmt. Das ist in Deutschland, glaube ich, ganz anders. Ja.
Gibt es noch irgendwie was Spezielles, was du fragen wolltest?
Ich wollte gerne wissen, du warst ja schon mal da in Via El Salvador und ob es seit deinem letzten Besuch sehr starke Veränderungen gibt, die dir aufgefallen sind.
Also auf der persönlichen Ebene gibt es... Als ich ankam, fand ich es recht komisch, hier zu sein wieder, weil ich plötzlich alles so, ich hatte halt irgendwie die 8 Monate lang viel Kontakt mit Peru und das waren alles so Bilder, die ich im Kopf hatte und plötzlich war ich wieder in den Bildern drin. Ich habe sozusagen, bin in meiner Imagination, Vorstellung gelaufen. Das war ein ganz komisches Gefühl, aber dann war es vor allem auch so, dass ich bin ja jetzt ohne den Daniel hier und mit dem Daniel hab ich schon damals sehr viel gemacht und das war dann auch plötzlich ganz komisch, ohne die Freiwilligen, ohne dass man hier arbeitet, hier zu sein. Veränderungen an den Menschen, da musste ich mich halt erstmal ein bisschen wieder sozusagen eingrooven und aber eigentlich hat sich da nicht viel verändert, das oder eigentlich noch so drauf wie damals und es gibt ein paar Veränderungen im Stadtwesen, in Lima auch, wo die U-Bahn oder die S-Bahn, wie man es nennen will, die ist ein bisschen vorangekommen und hier in Via Salvador gibt es auch einige Straßen, die neu sind und so, das sind so Kleinigkeiten, die einem auffallen. Aber was ich halt vor allem krass fand, war dieses, ich habe jetzt einen ganz anderen Blick auf Peru so. Ich finde es alles sehr viel näher, als ich es damals fand. Ich fand es damals entfernter zu Deutschland und jetzt finde ich es eigentlich viel näher, auch weil ich irgendwie, ja, weil ich jetzt nicht für ein Jahr hierher komme, sondern für 2 Monate und das alles dann irgendwie mir ganz nah vorkommt alles und auch die Begegnungen mir sehr nah plötzlich wieder da sind, also als ob ich sie gestern verabschiedet hätte und heute wieder angekommen bin. Das war sehr witzig, irgendwie auch komisch, aber für mich ist auch eine schöne Sache, hier nochmal da zu sein und auch zu sehen, was so die anderen Freiwilligen machen. Und da hat sich auch einiges verändert, weil die Freiwilligen nicht in den Bereichen arbeiten, wo wir, der Daniel und ich, gearbeitet haben, sondern die haben vielmehr ihre Bereiche mit der Grundschule, mit den jüngeren Kindern, jüngeren Schülern und machen da ganz andere Sachen. Also die Rebecca macht ein Kunstprojekt und der Vincent macht Sportunterricht und er hat das müsste jetzt demnächst fertig sein, eine Wahlbroschüre geschrieben über die 11 Kandidaten, glaube ich. Also es gibt 11 Kandidaten, wobei 5 davon die wichtigsten sind. Und hat sozusagen, macht eine Wahlinformation für die Wähler, für die Jugendlichen. Und das ist natürlich, wenn wir über Informationspolitik reden, finde ich das einen sehr guten Beitrag.
Ist es nicht auch ein bisschen gewagt, wenn man so über die einzelnen Parteien dann urteilt, so als Außenstehender?
Ja, also ich habe den Bericht noch nicht gelesen. Ich habe aber gehört, also er hat schon irgendwie versucht, so eine gewisse Objektivität oder ja, so einzunehmen. Ich glaube nicht, dass er so irgendwie für jemanden favorisiert. Also, aber das ist natürlich immer eine Sache. Ich meine, wenn man aus Deutschland kommt, hat man ein ganz anderes Bild und wird das dann natürlich schon anders darstellen. Aber also irgendwie gefährlich ist es, glaube ich, nicht so. Also ich glaube, das ist sehr willkommen, dass er sowas macht. Auch von der Schule ist es sehr angesehen und er ist immer wieder rumgetourt durch Lima und hat die Präsidentschaftskandidaten getroffen, teilweise sogar persönlich, teilweise auch nur ihre Kongressabgeordneten, hat da Interviews geführt. Also das sind vor allem über Interviews geführte Informationen, dann auch Internet, ein paar Sachen aus dem Internet dazu geholt. Aber ja, ich bin mal gespannt, wie es wird. Könnte aber schon sehr hilfreich werden, auch für viele Deutsche, die jetzt gerade hier in Peru sind, die auch das Wahlsystem oder die Wähler überhaupt nicht durchblicken, weil es einfach auch komplex ist und einfach auch irgendwie so viele Nachrichten gibt immer. Und deswegen glaube ich, dass es ein ganz gutes, eine Grundbasis ist, so was so auch politische Richtungen angeht, wer so was vertritt.